Guten Abend zusammen. Weiter geht's im Lesemontag. Niklas Luhmann, die Wissenschaft der Gesellschaft. Wir machen weiter auf Seite 130, dem letzten Absatz hier. Damit ist aus einem spezifischen Blickwinkel ein Unwahrscheinlichkeitstheorem formuliert. Zunächst ist davon auszugehen, dass alles, was erkannt wird und damit alle Integration mit der Umwelt und mit anderen eigenen Zuständen sofort wieder verschwindet. Das gilt im Übrigen schon für die Neurophysiologie der Wahrnehmung, die dafür sorgt, dass das meiste von dem, was sie reizt, in Bruchteilen von Sekunden wieder gelöscht wird. Wäre das nicht der Fall, wäre das System in Minutenschnelle mit kumulierten Rücksichten überlastet. Wie kommt es dann aber, dass es trotzdem nicht beliebig ist, was aufeinander folgt und sogar ein hohes Maß an Fernsynchronisation, wenn auch nur im Moment, erreicht werden kann? Eine Verdeutlichung dieser neuartigen Lage und ihrer Möglichkeiten ist vor allem der biologischen Erkenntnistheorie von Umberto Maturana zu danken, wenngleich sie bei Maturana nicht diese Zuspitzung auf ein Zeitproblem erfährt. Maturana definiert Leben als autopoetische Organisation in einem molekularen Raum, also durch ein Zusammenziehen zweier in sich komplexer Begriffe, die beide nicht spezifisch biologisch definiert sind. Das hat weitreichende Konsequenzen. Einerseits bleibt dadurch offen, ob und welche anderen autopoetischen Systeme in anderen Räumen es geben kann. Andererseits wird das, was damit als Definitionsmerkmal von Leben ausgewiesen wird, so eng und so präzise gefasst, dass viele damit offensichtlich verbundene Sachverhalte nur als Unterscheidungen behandelt werden können, die ein Beobachter macht, wenn er lebende Systeme beobachtet. Das gilt für die Differenz von System und Umwelt, ja sogar für den Zeitverbrauch der autopoetischen Operation, die unbestreitbar nicht beliebig verzögert bzw. beschleunigt werden kann. Sowohl die System-Umwelt-Differenz als auch die Vorher-Nachher-Differenz sind Schemata eines Beobachters, der aber seinerseits leben muss, um beobachten zu können. Man kann verallgemeinern, alles, was Unterscheidungen verwendet, ist immer schon Beobachtung. Beobachtung als solche ist aber auch eine autopoetische Operation. Jede Erklärung von Kognition setzt damit eine Erklärung des Beobachtens, jede Erklärung des Beobachtens eine Erklärung des Lebens voraus. Und dies als Beobachtung eines Biologen, der diese Begriffe, indem er mit ihrer Hilfe beobachtet, unterscheidet. Das Ergebnis lautet dann: Kognition ist ein biologisches Phänomen und kann nur als solches verstanden werden. Der Begriff der Kognition wird auf Interaktion mit einer Umgebung erweitert und zugleich auf Vollzug der Autopoiesis des Lebens eingeschränkt, die ihrerseits nichts anderes ist als die zirkuläre Organisation der Produktion von der Elemente des Systems durch das Netzwerk eben dieser Elemente. Ich mache mal eine Pause und lese aber noch die Fußnote zu Maturana davor. Lese ich doch nicht. Ja, es kommt noch eine, die ich mir notiert habe, die ich hinweise.
Ah, so, du, okay, ja, verstehe.
Ja, große Frage habe ich jetzt nicht daran an diesem.
Er schreibt ja an einer Stelle, Maturana definiert Leben als autopoetische Organisation in einem molekularen Raum, also durch ein Zusammenziehen zweier in sich komplexer Begriffe. Was sind die zwei Begriffe, die er meint?
Augenblick, ich habe das gleich.
Gute Frage.
Also ich vermute Organisation und Autopoiesis, aber bin mir eben auch nicht sicher.
Doch, so würde ich das auch verstehen.
Ja, selber was zusammen. Ich denke einerseits autopoetische Organisation und molekularer Raum. Weil beim Maturana spielt es ja immer so eine große Rolle, System und Umwelt sozusagen, oder System und Nische, die das eine nicht vom anderen beobachtet werden kann. Und er definiert ja jegliche Einheit als etwas, was ein Beobachter unterscheiden kann von einem Grund. Insofern ist, sind die beiden Sachen, die er da unterscheidet, eben die Figur und der Grund. In dem Fall wäre es dann die Organisation und der molekulare Raum. Ich habe mal gesucht, es stimmt, dass er, manchmal gibt es Formulierungen bei Maturana, wo er das tatsächlich so beschreibt, aber meint natürlich damit keine chemischen Begriffe, das ist metaphorisch gemeint mit molekular.
Ja, interessant, dass der Satz besteht aus drei komplexen Begriffen, ne? Nämlich Leben, autopoetische Organisation, molekularen Raum. Und man kann sich jetzt aussuchen, welche er jetzt hier gemeint hat. Und irgendwie macht jede Kombination ja Sinn. Also man könnte für jede Kombination argumentieren und das wäre nicht völliger Unsinn.
Ja, über die Stelle bin ich auch gestolpert. Interessant ist halt auch, dass angibt, dass der Maturana nicht Leben als einen Fall von Autopoiesis beschrieben hat, sondern Leben ist Autopoiesis, Autopoiesis ist Leben. Während der Luhmann ja dann später, aber da kommen wir ja dann im nächsten Abschnitt drauf, sozusagen das auseinanderzieht oder abstrahiert, dann ist praktisch eben Leben nur noch ein Fall von Autopoiesis, aber nicht mehr die Beschreibung eines Begriffs von Leben.
Ja, ganz genau. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich als Nächstes zu. Also wenn keiner mehr was zu sagen hat, lese ich einfach weiter, oder?
Ja. Naja, das Spannende hier ist, dass er das als, Maturana das als Leben definiert, ne, in dem Augenblick, wenn genau das passiert, dass Autopoiesis einsetzt, also wenn es eine Grenze gibt, dass ich sagen kann, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, also System, Umwelt. Und da drin das abläuft, Autopoiesis, dass aus den Elementen und den Operationen genau die Reproduktion wieder stattfindet. Und das bestimmt er eben als Leben und schreibt es dem Leben zu. Und der Luhmann sagt ja jetzt schon, oder teasert das ja schon an, dass er den Begriff jetzt weiter verstehen möchte, ne, ausdehnt darüber hinaus. Aber hier folgt dann erstmal ja in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, dass daraus folgt, die Ableitung, dass ein Beobachter lebt, ne, also dass es Leben ist, erstmal. Wofür er das noch braucht, weiß ich jetzt auch nicht, aber das hat er hier gerade ja dann.
Ja, aber es wird interessant zu sehen, denn wenn man sagt, mein Begriff von Leben besteht darin, das X, und dann kommt der Luhmann und sagt, ja, und das X ist aber gar nicht die Definition von Leben, sondern es ist jetzt eine logische Figur, die verwende ich einfach. Das wird ja noch interessant, denn nach dem, was wir jetzt gerade gelesen haben, müssten wir davon ausgehen, jedes Mal, wenn ein System die Komponenten, aus denen es besteht, reproduziert, dann lebt es.
Weiß ich nicht, ob das so zu verstehen ist, aber...
Er ist ja angetreten in Biology and Cognition, da steht es im Vorwort drinnen, dass er auf die Studentenfrage, was ist denn jetzt Leben, als Biologe irgendwie keine richtige Antwort geben konnte. Und deswegen hat er sich daran gemacht, eine Antwort zu finden. Und seine Antwort war eben diese selbstreferenzielle Selbstproduktion, für die er dann lange Zeit kein Wort hatte, oder Varela zusammen, mit dem hat er ja da geforscht, kein Wort hatte, bis ihm das mal im Zuge einer Diskussion über Poiesis zufiel, dass man das doch Autopoiesis nennen sollte. Also das ist die Antwort auf die Frage, was ist denn Leben? So kam für den Maturana dieser Begriff der Autopoiesis hinein. Und hat ja auch seine gute Tradition, denn er hätte es ja auch Selbstorganisation nennen können und es von Kant nehmen können, denn der beschreibt es ja 1:1 in einem älteren Deutsch, was Autopoiesis später auch
meint. Stimmt schon.
Diese Selbstorganisationsaspekt zieht. Auch in dem Absatz kommt ja auf den Maturana und Autopoiesis zu sprechen wegen der Zeitproblemen. Da bahnt sich an, dass für den Luhmann eigentlich Autopoiesis ein anderes Wort ist für diese Verkettung in der Zeit, dass es einfach mal weitergeht, sozusagen, dass Systeme beim Luhmann kein Anfangsproblem haben, sondern ein Weitermachproblem.
Das heißt, ist auch Das ist auch, glaube ich, die genau die Begründung, warum er hier schreibt, meines Erachtens zum ersten Mal, dass Beobachtung eine autopoetische Operation sei. Das habe ich vorher so bei ihm nicht gelesen und da kann eben nur dieser zeitliche Anschluss gemeint sein, weil ansonsten wäre es keine autopoetische Operation.
Genau, und das wird jetzt wohl offen sein für Konditionierungen, weil es geht ja um genau. Entbeliebigungen. Ne? Reduktion von Komplexität und von Einschränkung von Kontingenz.
Genau, aber zu der Stelle, warum das eben nicht nur Leben ist, sondern warum man die Theoriefigur nimmt, um noch was anderes mitzumachen, da schließen wir jetzt gleich an. Ich würde vorschlagen, ich lese mal weiter. Gerade diese Radikalisierung bietet es aber an, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, über die biologische Systemreferenz hinauszugehen. Die Begrifflichkeit lässt es zu, nach autopoetischen Systemen in anderen Räumen oder mit einer anderen Art einer rekursiven Reproduktion ihrer Elemente zu suchen. Und wenn meine Überlegungen hier zu haltbar sind, kann man sowohl Bewusstsein, psychische Systeme als auch Kommunikation, soziale Systeme entsprechend begreifen. Wenn es aber diese verschiedenen Arten von Autopoiesis gibt, ist es nicht mehr unerlässlich, von der Systemreferenz Leben auszugehen. Diese behält ihr Eigenrecht, aber die Frage bleibt, wie viel von dem, was wir als Wissenschaft kennen, in dieser Systemreferenz erklärt werden kann. Oder anders gesagt, wie viel Unterschied in dem, was wir als Wissenschaft kennen, auf Unterschiede in der Autopoiesis des Lebens zurückgeführt werden können. Newton hat sicher anders, das heißt in anderen Strukturen kommuniziert als Einstein, aber hat er auch anders und wieder mit anderen Strukturen der Autopoiesis des Lebens gelebt? Hiermit ist zugleich die Unterscheidung vorgestellt, in deren Rahmen wir unseren Ausgangspunkt bezeichnen wollen. Wir behandeln Wissen und damit auch Wissenschaft in der Systemreferenz eines sozialen Systems, und zwar der Gesellschaft. Die basale Operation, um die es sich handeln wird, ist also allemal Kommunikation und weder Leben noch Bewusstsein. Damit gewinnen wir die Möglichkeit, vorwissenschaftliches und spezifisch wissenschaftliches Wissen durch unterschiedliche Konditionierungen der Kommunikation statt nur durch Rollen, Professionalisierung, Organisation zu unterscheiden. Damit werden die üblichen Abgrenzungsmerkmale Rollendifferenzierung, Professionalisierung, Organisation und so weiter nicht aufgegeben, sondern in das allgemeinere Konzept der Ausdifferenzierung eines besonders konditionierten Funktionssystems überführt. Mit der Wahl dieser Systemreferenz bezeichnen wir zugleich den blinden Fleck, den wir nicht weiter aufhellen können, ohne unsere Beobachtungsmöglichkeiten damit zu annullieren. Wir können auf diese Weise zwar noch sehen, dass wir auf diese Weise nicht sehen können, was wir auf diese Weise nicht sehen können, denn wir wissen, dass wir im Rahmen der Unterscheidung von Systemreferenzen eine bestimmte gewählt und eine andere damit in die Umwelt unseres Systems versetzt haben. Auch besagt diese Festlegung nicht, was Sprachphilosophen gelegentlich vermuten, dass wir über das, was wir auf diese Weise ausklammern, nicht mehr sprechen könnten, denn wir wählen ja gerade Kommunikation als Operation und als Systemreferenz unserer Beobachtung. Aber wir schließen es aus, vom Leben oder vom Bewusstsein auszugehen und damit die Gesellschaft in die Umwelt des Systems zu versetzen, von dem wir ausgehen. Wir schließen, und das ist vor allem wichtig, es damit aus, einen Standpunkt einzunehmen, von dem aus man die Gesellschaft und also die Wissenschaft als soziales System von außen beobachten könnte. Wir akzeptieren, um einen Filmtitel zu zitieren, den Kuss der Spinnenfrau. Und alles, was im Folgenden kommuniziert wird, ist Kommunikation in dem System, über das kommuniziert wird. Wir operieren also in dem Netzwerk, das gesponnen wird, indem wir in ihm operieren. Und genau das ist der Grund für die Wahl eben dieser Systemreferenz. Sie ermöglicht den Mitvollzug ihrer Selbstreferenz.
Das schließt ja direkt an das, was wir vorher gerade eben diskutiert haben. Und er löst das, finde ich, ganz elegant auf, ohne dass es jetzt direkt plausibel notwendig geworden ist. Ne? Aber für ihn, also er zieht es, also er sieht es nicht exklusiv zur Beschreibung von Leben, Autopoiesis, ausschließlich geeignet, sondern dehnt es eben aus auf Bewusstsein, auf Kommunikation dann eben.
Genau, weil er eben sagt, diese zirkuläre Organisation der Produktion der eigenen Elemente durch die Elemente ist eine Radikalisierung, mit der man eben auch in anderen Räumen nach dieser Figur der Autopoiesis suchen kann.
Jetzt habe ich hier die Fußnote 15 angescrollt. Im Unterschied zu Maturana suche ich dabei allerdings kein begriffliches Äquivalent für Molecular Space, sondern gehe von einer Charakterisierung der Besonderheit der jeweiligen Elemente aus. Siehe Luhmann soziale Systeme und die Autopoiesis des Bewusstseins, Selbstthematik und so weiter. Maturana vermeidet genau dies, um nicht in den Zirkel zu geraten, Leben durch die Produktion lebender Elementeinheiten zu definieren. Diese Schwierigkeit ließe sich aber meines Erachtens überwinden, denn in jedem Falle ist die Autopoiesis hochselektiv, und das kann man genau erfassen, in Bezug auf das, was sie als Element des jeweiligen Systems ermöglicht. Nun gut.
Ja, also ich finde, die Idee zu sagen, wir radikalisieren diese Lebensdefinition als Theoriefigur und schauen mal, ob die auch in anderen Sphären anwendbar ist, das ist nachvollziehbar. Weil es kommt darauf an, dass eben die eigenen Elemente rekursiv durch die Operation der Elemente produziert werden. Das ist das Wesensmerkmal. Und wenn man das woanders finden kann, kann man da auch von Autopoiesis sprechen. Da würde ich noch mitgehen. Der Satz, der ein bisschen schwieriger ist, ist der dann danach kommt. Wenn es aber diese verschiedenen Arten von Autopoiesis gibt, ist es nicht mehr unerlässlich, von der Systemreferenz Leben auszugehen. Ist jetzt schon erstmal auch vernünftig, dass man sagt, okay, wenn es mehrere Autopoiesen gibt, dann können wir auch die Systemreferenz entsprechend wählen. Aber es begründet eben noch nicht ganz, warum man eben nicht doch vielleicht besser von Leben als Systemreferenz ausgeht. Also er will ja darauf hinaus, dass man eben, das kommt dann später, dass er eben nicht mehr Leben benutzt als Systemreferenz, um Wissen zu erklären und auch nicht Bewusstsein, was man ja mal denken könnte, sondern eben Kommunikation. Und die Begründung dafür, die bereitet er hier an der Stelle vor. Und am Ende wird die Begründung sein, naja, wir wählen Kommunikation, weil Gesellschaft sowieso durch Kommunikation ihre Autopoiesis vollzieht. Und das ist dann die Begründung, die Systemreferenz zu bilden. Aber dass Gesellschaft durch Kommunikation sich reproduziert, das ist ja eigentlich nur seine Theorie. Also da begründet er den Schritt damit, dass er schon einen anderen Schritt in dieselbe Richtung vorher getan hat. Das finde ich als Begründungsstruktur, zumindest kann man mal drüber sprechen.
Also ich finde es auch zunächst mal noch nicht so überzeugend, wenn man jetzt einfach nur das zur Kenntnis nimmt, was bis jetzt da stand. Denn es ist tatsächlich so, dass er, das fraglich ist, ob er überhaupt den gleichen Begriff verwendet wie der Maturana. Ich habe hier mal das Zitat aus dem Autopoiesis-Aufsatz 72, glaube ich, von Weiler und über Autopoiesis. Da schreiben sie: A physical system, if autopoietic, is living. In other words, we claim that the notion of autopoiesis is necessary and sufficient to characterize the organization of living systems. Also Sie sagen, diese Reproduktion, einfach dieses sich ständig selbst zu fabrizieren, das ist eben das Charakteristische des Lebens. Und das trifft sich eben genau mit dem, was ich vorhin sagte, mit dem Begriff der Selbstorganisation von Kant. Also der Maturana ist da ganz beim Kant. Der schreibt ja eben von der Natur auch, ich zitiere es auch mal aus Kritik der Urteilskraft, man sagt von der Natur und ihrem Vermögen in organisierten Produkten bei weitem zu wenig, wenn man dieses ein Analogon der Kunst nennt. Denn da denkt man sich den Künstler, ein vernünftiges Wesen außer ihr. Sie, die Natur, organisiert sich vielmehr selbst. Und in jeder Spezies ihre organisierten Produkte, zwar nach einerlei Exemplar im Ganzen, aber doch auch mit schicklichen Anweichungen, die die Selbsterhaltung nach den Umständen erfordert. Also diese Selbstorganisation als das der Finanz der Natur findet sie beim Kant. Und das ist eben beim Maturana auch, während der Luhmer sagt, sozusagen seine Abweichung ist in dieser Fußnote 15 ja zu sehen, dass er sagt, es hängt von den Elementen ab, ob das jetzt Leben ist oder was anderes. Und während der Maturana das eben nicht so macht, weil also sozusagen weil die Lösung davon, was dann Leben ist, sozusagen nicht gelöst wäre, dann würde einfach das zirkulär werden, Reproduktion aus lebenden Elementen gibt dann Leben. Aber genau das ist ja das Problem vom Luhmann, dass er das an den Elementen festmachen muss, denn ansonsten wäre die Reproduktion aus seinen eigenen Elementen, wäre dann ja Leben nach Maturanas Definition. Also das, ne, das da muss er abweichen in der Konstruktion seines Begriffs. Ne?
Ja, ich habe aber diese Seiten gar nicht so sehr jetzt gerade verstanden, dass er versucht, das direkt zu belegen, sondern erstmal das nur anzuzeigen. Ne? Also, dass er den von Maturana Varela eingeführten Begriff der Autopoiesis und dort eben exklusiv für Leben, dass er den anders versteht.
Naja, er beschreibt.
Und er hat ja von Anfang an, Entschuldigung, um das fertig zu machen, von Anfang an in diesem Text darauf hingewiesen, dass er eben Gesellschaft, Kommunikation als Referenz nehmen will für Wissenschaft, also als Systemreferenz. Und hier ist ja nur der kleine Schlenker in die Richtung, dass er so eben versucht zu sagen, nochmal wiederum zu sagen, warum er nicht eben auf Leben oder nicht eben auf Bewusstsein geht, wenn er sucht, wenn er eine Systemreferenz finden will, sondern eben wiederum darauf verweisen, er nimmt Kommunikation, weist aber der Kommunikation.
Klar, da könnte er ja nur sagen, und jetzt geht es um Kommunikation, aber was er ja macht, ist, eine Definition von Leben sich anzuschauen, dann einen Teil davon rauszuschneiden und sagen, das übernehme ich für meine Theorie, was völlig okay ist, die Begründung wird dann wahrscheinlich noch kommen, nennt das aber auch Autopoiesis. Eigentlich ist aber Autopoiesis und Leben nach Maturana alles allergleiche, wie der Franke sagen würde. Ne?
Deswegen haben die sich ja auch miteinander gestritten, die beiden. Also klar, also aber man muss ja nicht nur, weil Maturana diesen Begriff nur für Leben sieht, man muss dem ja nicht folgen. Man kann ja sagen, ich nehme die abstrakte Theorie für. Genau.
Ja, genau. Es geht mir nur darum, dass du gar keine Kritik wolltest. Das ist völlig egal. Es ist nur so, dass einem das wichtig ist zu verstehen, dass eben es nichts hilft, wenn man beim Luhmer Autopoiesis liest, beim Maturana nachzulesen, weil dann liest man Sachen, die mit dem, was man steht, überhaupt zusammengehen. Ne? Dann genau. Beim Maturana, klar, sobald Autopoiesis stattfindet, lebt's. Fertig.
Genau. Das ist genauso ein lockerer Anschluss wie beim George Spencer Brown. Ne? Also der irgendein Prinzip übernimmt und dann so ein bisschen was anderes macht. Und also ich finde die Kritik würde ich jetzt auch nicht so überziehen an ihm, sondern er will ja Soziologie machen. Und jetzt sagt er ja, okay, von mir aus ist Autopoiesis auch immer Leben, aber ich versuche mal dieses Prinzip für die Selbstorganisation der Gesellschaft anzuwenden und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Also ob wir da zu einer besseren Soziologie kommen, als wir die bisher haben. Ob das jetzt in Wirklichkeit so ist oder nicht, ist ja nur erstmal egal, weil seine Systeme muss er ja auch mal erstmal voraussetzen, dass die einfach so da sind.
und das tut er ja auch. Ne? Ich meine, er ist ja übrigens hier ausnehmend bescheiden, wenn meine Überlegungen hierzu haltbar sind.
Ganz genau.
Wie es gehört in einem Buch über Wissenschaft, das selber wissenschaftlich ist, muss er das ja eigentlich dann genauso formulieren. Bis auf Weiteres, ne, wird das dann behauptet.
Ja, das kriegen wir jetzt auch nicht ausdiskutiert. Ein Argument, was ich gelesen hatte, war die Einmalerfindung, ne, der Autopoiesis. Also es hat sich ergeben und dann ist es weitergenommen. Aber schön, schön besprochen, ja. Magst du was lesen heute, Franz, oder bleibst du dir treu?
Warte mal, ich habe noch ein paar.
Achso, Entschuldigung.
Ich habe ganz viele Punkte noch, die ich wenigstens mal kurz ansprechen wollte. Vor allen Dingen den, also er begründet dann, weil die Gesellschaft auf Kommunikation basiert, dass also für die Beschreibung des Wissenschaftssystems eben weder Leben noch Bewusstsein Systemreferenz sein kann, sondern eben nur die Kommunikation als basale Operation. Nun gut, dann schreibt er, mit der Wahl dieser Systemreferenz bezeichnen wir zugleich unseren blinden Fleck. Und das ist genau gut formuliert. Ne? Er weiß genau, was er sich damit alles einhandelt, wenn er nämlich Bewusstsein jetzt zur Beschreibung von Wissen doch wieder rausnimmt. Und das Interessante ist, da bringt er jetzt seine System-Umwelt-Unterscheidung noch rein, ist ganz unten auf der Seite 133, wir schließen, und das ist vor allem wichtig, es damit aus, einen Standpunkt einzunehmen, von dem aus man die Gesellschaft und also die Wissenschaft als soziales System von außen beobachten könnte. Das muss man nicht ausschließen. Das ist sein Move, den er macht. Er sagt, wenn ich das ausschließe und wenn ich versuche, das von innen her zu beschreiben, durch Autopoiesis und durch Selbstreferenzen, dann komme ich vielleicht weiter, als wir vorher in meinem Fachgebiet waren. Das ist sein Weg, seine These, sein Programm. Das muss man ja nicht unbedingt unterschreiben. Also wenn ich jetzt Teile der Gesellschaft untersuchen möchte, weiß nicht, ich bin Wissenschaftler und ich ersuche das Militärsoziologie, dann kann ich das schon von außen beschreiben, weil ich ja selber gar nicht Mitglied in dem Militärverein bin. Ne? Aber das ist ein sehr radikaler Standpunkt, dass er sagt, Gesellschaft lässt sich prinzipiell nur von innen beschreiben. Aber ich glaube, er meint damit auch immer mit, ich versuche es jetzt mal so und wir gucken mal, ob wir zu strukturreicheren Theorien kommen, als die wir bisher haben. Also das ist seine Variation, die er einbringt, die dann eben sich hoffentlich selektiert und restabilisiert.
Ich würde es eigentlich, ja, ich stimme dir zu, aber ich würde es genau andersrum, hätte ich das aufgedröselt, weil für Luhmann es keinen Standort gibt außerhalb von Gesellschaft, muss es eben auch gelten für die Wissenschaft. Alles, was er doch schreibt, ist doch eigentlich, oder was er ausdrückt, ist, steckt das doch drin. Das gibt es nicht.
Der sich dafür entschieden hat, Kommunikation als basale Operation der Gesellschaft anzusetzen, also seinen Gesellschaftsbegriff voraussetzend, kann es ja nur selbstimplikativ vonstatten gehen.
Genau. Genau, ja. Und er umschreibt das mit dieser filmpoetischen Wendung, wir akzeptieren den Kuss der Spinnenfrau, als ob es darauf ankommen würde, ne? Da kokettiert er so ein bisschen mit, aber er beschreibt eben genau diese Idee, dass er jetzt als einziger mal genau hier links abbiegt und da weitergeht und einfach guckt, wohin ihn die Limitationalität treibt.
Und zwar Kommunikation im Sinne dieses autopoetischen Systems. Denn beim Maturana beispielsweise, von dem er gerade eben noch abgebogen ist, der schreibt in seinem Autopoiesis-Aufsatz ja durchaus auch über soziale Systeme, die allerdings dann dort nicht autopoetisch zu sein scheinen, aber die sozusagen durch die sprachliche Domäne miteinander interagieren. Aber da bleibt es eben trotzdem dabei, dass die Beobachter biologische Systeme sind und irgendwie Handlungstheorie ähnlich miteinander sich akkordieren. Aber nicht so, dass dabei ein Drittsystem, also Kommunikation, als eigene Realität sozusagen emergiert. Und das ist sein Neues. Ne?
Genau, eben sein Neues als Soziologe. Man kann ja von dem Maturana als Biologen gar nicht erwarten, dass der eine gute Gesellschaftstheorie machen könnte. Also das wäre merkwürdig, wenn das so wäre. Und insofern trägt dann der Luhmann diesen Fackelstab der Autopoiesis eben nochmal ein Stückchen weiter.
Der Luhmann war ja auch Jurist und hat es auch hinbekommen. Vielleicht kriegen es dann Biologen auch hin. Bei Maturana ja die Liebe dann irgendwie das entscheidende Moment ist, und das ist dann doch ein bisschen erbaulich.
Was anderes, ein bisschen, ja. Ja, mit dem Hinweis auf den blinden Fleck finde ich dann ganz geschickt aufgelöst, weil er ja dann eben endet damit, und genau das ist der Grund für die Wahl eben dieser Systemreferenz. Sie ermöglicht den Mitvollzug ihrer Selbstreferenz, womit wir dann das nicht mehr als Problem begreifen müssen, dass dort der blinde Fleck ist, also nicht mehr als ein grundsätzliches Problem, sondern nur noch ein Problem, wie ich das handhabe. So würde ich das verstehen wollen. Damit sind jetzt eine Menge Dinge angerichtet dafür, dass es weitergehen kann, finde ich.
Ja, lesen wir weiter.
Möchtest du es versuchen, Franz, oder möchtest du...
Ich würde gerne passen? Nicht.
Gut. Nee, lass mal. Nee, das hatte ich ihm ja zugesichert.
Ja, natürlich. Ich frage ja nur. Für die kommunikative Erzeugung von Wissen ist kennzeichnend, dass die Wahrheit des Wissens unmarkiert mitkommuniziert wird. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Wissen wahres Wissen ist. Man rechnet nicht mit Zweifeln. Würde man die Wahrheit des Wissens betonen, würde gerade das Zweifel zum Ausdruck bringen. Würde die Kommunikation vom Inhalt auf den Wahrheitswert ablenken und ihr die Möglichkeit geben, zur Wahrheitsfrage mit Ja oder Nein Stellung zu nehmen. Das kann nur ausnahmsweise geschehen, und nicht einmal die Wissenschaft kann in ihrer kommunikativen Praxis die Ausnahme zur Regel werden lassen. Wissen wird im Schutze der Unmarkiertheit des Wahrheitswertes, also ohne explizite Verwendung des Wahr-Unwahr-Schemas, erzeugt. Wissenschaft kann dann immer nur der Korrektur des so erzeugten Wissens dienen. Man muss dies unmarkiert lassen, als kommunikationspraktische Notwendigkeit begreifen. Dann sieht man auch, dass dadurch die Unwahrscheinlichkeit des Wissens verdeckt wird. Die Unwahrscheinlichkeit, die darin besteht, dass es keinerlei operativen Zugriff des Kommunikationssystems Gesellschaft auf seine Umwelt gibt. Das Gesellschaftssystem übersetzt gewissermaßen die Unmöglichkeit eines Außenweltkontaktes in die Schwierigkeit des internen operativen Anschlusses, also in das formale Problem der Aufrechterhaltung der eigenen Autopoiesis in den dadurch gezogenen Grenzen. In diesem Sinne ist Wissen, was immer der korrespondierende Bewusstseinszustand sein mag, eine Struktur, die zur Ermöglichung der Autopoiesis von Kommunikation beiträgt. Ganz allgemein regeln solche Strukturen, wie man aus einer Kommunikation eine andere produziert. Sie schränken die Beliebigkeit der Anschlussmöglichkeiten ein. Dies ist jedoch nur auf selektive, immer auch anders mögliche Weise möglich. Autopoetische Systeme ermöglichen und erzwingen eine stets selektive Informationsverarbeitung. Man kann ein bestimmtes oder ein anderes Wissen aktualisieren, etwa darüber sprechen, ob Rahmsoße für Rehbraten unerlässlich ist oder ob die Maschine von Frankfurt nach Wien auch samstags fliegt. Man kann die eine Frage nicht mit einer Antwort auf die andere weiter behandeln. Jede Themenwahl spezifiziert die dazu passende Kommunikation und dirigiert damit die Autopoiesis der Kommunikation in eine bestimmte Richtung, die anderes ausschließt. Anscheinend hat die Nicht-Selbstverständlichkeit des Wissens es also mit dem operativen Fortgang von Moment zu Moment und mit dem dadurch ausgelösten Zwang zur selektiven Informationsverarbeitung zu tun. Von Situation zu Situation muss jeweils anderes Wissen aktualisiert werden. Und die Selektion des jeweils relevanten Wissens wird durch den Lauf der Kommunikation und, in größeren Brocken, durch den Zugang zu Kommunikationssystemen gesteuert. Ähnlich wie die Vielfalt der Arten von Lebewesen ist auch die Vielfalt kommunikativer Kontexte ein Resultat der Evolution, und zwar ein zwangsläufiges Resultat. Denn ob zwar und weil die autopoetische Grundoperation in beiden Fällen einem bestimmten Typus folgt und sich insofern wiederholt, wird mit der rekursiven Anwendung von solchen Operationen auf die Resultate solcher Operationen Komplexität aufgebaut, die nur dank einer strukturellen Limitierung des jeweils nächstmöglichen das System in Gang halten kann. Maturana unterscheidet deshalb zwischen der Organisation des autopoetischen Prozesses schlechthin und seiner Struktur, die ihm eine Sondertypik verleiht, neben der es andere Arten geben kann. Der Komplexitätsaufbau ist zunächst also dadurch durchaus endogen induziert, durch die Eigenselektivität des rekurrenten Anschließens von Operation an Operation. Er ist nicht das Resultat der Anpassung an eine immer schon komplexe Umwelt, also auch nicht, was für das Folgende wichtig sein wird, eine zunehmend adäquatere Repräsentation der Umweltkomplexität im System. Strukturen, die in dieser Weise Kommunikation aus Kommunikation hervorgehen lassen, müssen temporale Projektionen enthalten. Sie müssen, wenn man diesen Begriff entpsychologisiert gebrauchen darf, aus Erwartungen bestehen, die die Variationsmöglichkeiten weiterer Kommunikationen einschränken. Erwartungen erzeugen, gerade weil sie auf Enttäuschungen gefasst sein müssen, eine ausreichende Kontinuität der Welt. Sie schließen, niemand ist allwissend, Enttäuschungen nicht wirksam aus, aber sie sorgen im Voraus dafür, dass sie behandelt werden können und dass der Schaden relativ gering bleibt. Die Welt geht nicht unter, wenn das Licht ausgeht. Man muss dann nur im Dunkeln nach Kerzen und Zündhölzern suchen. Die Differenz zwischen System und Umwelt wird sozusagen in ein Enttäuschungsproblem umgerechnet. Man braucht nicht zu wissen, wie die Welt wirklich ist. Man muss nur die Möglichkeit haben, eigene Erfahrungen zu registrieren und, wie immer selektiv und vergesslich, zu erinnern. Dann kann die Kommunikation mit sprachlich fixierbaren Unterstellungen arbeiten, die an möglichen Enttäuschungen geeicht sind und als vertraut gehandhabt werden können, weil man weiß oder doch gegebenenfalls rasch feststellen kann, wie man Reparaturen ansetzen und wie man weiterhin verständlich kommunizieren kann. Die Sonne mag sich verfinstern, aber es wird nicht gebibbert, sondern gebetet. Und heute nicht einmal mehr das, weil man weiß, dass es Leute gibt, die wissen, wie so ein Naturschauspiel zustande kommt. Ich mache mal einen Punkt, ja? Aha. Ja, es war ein kleiner Themenwechsel da drin, pardon.
Ja, also der Ausgangspunkt von dem Abschnitt ist ja, dass man dass bei der Erzeugung von Wissen oder bei der Kommunikation von Wissen dieser Unwahr-Code eigentlich nur mitläuft und man eigentlich immer nur wahres Wissen aktualisiert. Also wenn man irgendwas als Wissen aktualisiert und unterstellt man, dass das wahr ist und die Frage, ob das auch unwahr sein könnte, läuft in dieser Kommunikation nicht mit. Und der Punkt ist dann, dass diese Unterscheidung nach wahr und unwahr dann aber genau diese Kommunikation konditioniert.
Ja, Wissenschaft kommt ins Spiel, wenn das, was als Wissen herumgereicht wird, irgendeiner Weise problematisiert wird und dann wird es mit der Wahr-Unwahr-Unterscheidung bearbeitet, entsprechend der Programme, Theorien und Methode, um dann eben zu sagen, dieses Wahr-Falsch markieren ist nicht beliebig, sondern da haben wir programmatische Vorstellungen und dadurch wird es dann wissenschaftlich. Ne? Aha. Aber es wird sozusagen nur zur Korrektur angewandt und das gilt ja auch für die Kommunikation innerhalb der Wissenschaft durchaus auch. Ne? Also hatte ich auf vorherigen Stellen, ich glaube, mehrmals schon geschrieben, dass nicht jedes Mal, wenn die Wörter wahr oder falsch auftauchen, Wissenschaft im Einsatz ist, aber umgekehrt auch wissenschaftlich dauernd sagt, das ist wahr, das ist falsch, das ist wahr, das ist wahr. Ne? Sondern es ist sozusagen ein, es zeigt sich im Notfall sozusagen. Ne? Wie wissenschaftlich es wird, zeigt sich manchmal erst im Plagiatsverfahren. Ne?
Nun ja, wenn Wissenschaft eben Kommunikation von Wissen beobachtet, dann findet das statt. Also wenn ihr es prüft oder, wie soll man sagen, validiert, erst dann, ja.
Ja, es ist ganz interessant, dass er sich dann auf der einen Seite ganz oben so sehr von dieser Idee der Anpassung an eine existierende Umwelt, also das ist ja so im Alltagswissen der Evolutionsbegriff schlechthin. Ne? Er schreibt, er ist nicht das Resultat der Anpassung an eine immer schon komplexe Umwelt, also auch nicht, was für Folgende wichtig sein wird, eine zunehmend adäquate Repräsentation der Umweltkomplexität im System. Also das macht er an verschiedenen Stellen in seinem Evolutionsbegriff immer mal wieder deutlich, aber hier eben auch ganz klar, na, das ist eben genau nicht die Anpassung an eine Umwelt.
Ja, aber das ist ja eine naheliegende und sehr wichtige Einschränkung, nochmal eine Erinnerung an alle, ne? Weil die Welt, die meinem Bewusstsein so sinnmäßig Sinn macht, die ist ja eben nicht so, sondern die habe ich ja gemacht. Ja, mit dieser Prämisse verstehe ich das. Also ich habe so beobachtet und die Komplexität bringe ich
so. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass er eben daran erinnert, dass der Umweltbegriff in einer soziologischen Systemtheorie eben nicht die natürliche Umgebung meint. Mhm. Und auch keine Vorstellung so wie Nische oder sowas. Sondern die Umwelt ist immer eine systemspezifische Umwelt. Und wenn schon Anpassung, dann würde sich die Umwelt ja genauso an System anpassen. Ne? Denn was etwas ist und was es nicht ist, ist der Form nach identisch gleich, heißt beim Spencer Brown. Und das ist ja einer dieser Sätze, die der Luhmann besonders beherzigt hat immer. Also insofern ist die Anpassung an die Umwelt in der soziologischen Systemtheorie zumindest eben nicht zu verstehen an Verhältnisse, die eben da sind und die schränken einen ein und da muss ich mich dran anpassen. Ne? Sondern die Evolution beim Luhmann heißt einfach nur, es funktioniert. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Es ging weiter.
Naja, doch. Es entsteht, hatten wir doch auch hier, nicht wahr? Es entsteht Verschiedenheit. Die wird dann selektiert, nicht wahr? Und muss sich bewähren. Also, aber eben anders, nicht als
ja, das sage ich ja.
Aktiver ist, Prozess ja. Denkbar an eine gegebene.
Es ist eben nicht anything goes, sondern anything goes, because if it doesn't go, it has to go.
Ja, interessant ist dann auch noch der Punkt, wie er auf diese Erwartungen nochmal eingeht. Ne? Also Erwartungen und Erwartungserwartungen eigentlich als die Struktur des Sozialen und dass man mit Erwartungen eben die Zukunft schon strukturiert, weil wenn man mal eine Erwartung bildet, kann sie eigentlich nur noch eintreffen oder enttäuscht werden. Aber man hat eben schon ein bisschen in die Zukunft geschaut, weil man eben diese Erwartung hat. Also es kommt auch wieder dieses Predictive-Element, was man ja auch beim neuronalen System in der Neuropsychologie immer stark betont, kommt eben genau durch diese Erwartungen rein und durch die Reflexion, also von Erwartungserwartungen, dass das eigentlich die Struktur des Sozialen ist.
Und antwortet auf seine Frage weiter oben, wie kommt denn, dass die Anschlüsse nicht beliebig sind und lauter Konferenz, die Sache explodiert in Komplexität. Und jetzt kommen offenbar nach und nach eben die Konditionierungen, die festlegen, was jetzt nach meiner Äußerung dann noch geht und was dann eher nicht mehr geht. Ne? Durch Themenbindung beispielsweise, ne, dass man auf die Frage A nicht mit der Antwort auf die Frage B kommen kann und solche Dinge. Und allgemein eben Erwartungen, die stabile Strukturen aufbauen, sodass man eben mit vielen, aber nicht mit allem rechnen muss.
Ja, das ist wichtig an dieser Stelle, klar.
Entscheidungen vorher, also nicht Systemumwelt und vorher, nachher. Das ist klar, wir sind ja auch im Zeitkapitel sozusagen gerade oder Zeitabschnitt, dass für ihn Systemumwelt eben auch mit der Vorher-Nachher-Unterscheidung zusammenhängt. Also die Sinngrenzen, schreibt er an anderer Stelle mal, ist die Änderung der Fortsetzbarkeitsbedingungen. Also was geht jetzt noch? Das ist immer sein Thema. Ne? Dass das nicht beliebig ist, was dann noch, was man da so bringen kann. Also man kann allerhand versuchen, aber es geht wirklich nicht alles. Ne?
Ja, das ist, also ich lese das sozusagen als wie einen schlauen Trick, ne? Um eben in dieser, also was in der Wahrnehmungsphysiognomie stattfindet, nicht alles erreicht mich von dem, also erreicht mein Bewusstsein von dem, was ich wahrnehme. So hat in der Kommunikation, also im Sozialen, eben dieses Erwartungen, diese Funktion übernommen. Ne? Es sorgt dafür, dass es funktionieren kann, weil ich eben, wie du sagst, nicht mit allem zu rechnen habe, sondern mit etwas, das ich erwarte. Und diese Struktur, also diese Grundstruktur von Kommunikation, dass es eben mit allem Möglichen, aber eben nicht mit allem, sondern erwartbar mit was weitergeht, die macht es möglich, dass es weitergeht. So verstehe ich das.
Ja, der Witz an den Erwartungen ist ja, dass die eben kontrafaktisch stabilisiert werden. Also wir bilden trotzdem Erwartungen, egal wie oft sie enttäuscht worden sind. Immer wieder werden unsere Erwartungen enttäuscht und trotzdem ist es die einzige Methode, um überhaupt in die Zukunft weiter zu kommunizieren oder weiter zu handeln mit diesen Erwartungen. Also diese Strukturen stabilisieren sich trotz oder vielleicht gerade durch Enttäuschung.
Ja klar, weil erst wenn man, ich glaube, das Beispiel findet sich beim Wittgenstein mal, feststellt, dass unter dem Teppich eine Falltüre war, merkt man erst, dass man das erwartet hat, dass er keine ist. Ne? Mhm. Erwartungen sind ja latent und in den seltensten Fällen im Sinne von Vorhersagen und Prognosen oder sonst wie was operativ wirksam. Interessant ist aber auch hier, dass er einschränkend schreibt, zu den Erwartungen, wenn man diesen Begriff entpsychologisiert gebrauchen darf. Denn das ist schon komisch. Die Kommunikation kann nichts erwarten, ne, eigentlich, sondern es sind Strukturen, die so eine vorbereitete Umgebung sind, sozusagen, dass die Erwartungen der psychischen Systeme sich daran stoßen können. Ne. Mein alteuropäisches Beispiel wäre hier die Sitten. Die haben kein Eigenleben, aber wenn man mal gegen Sitten verstößt, wenn man bei Schalke 04 Dortmund-Schal anhat, dann stellt man sehr schnell fest, wie sich da die Fortsetzbarkeitsbedingungen ändern, ne? und was für Sinngrenzen man da gerade überschritten hat. Ohne dass die Sitten selber einem dann zur Leibe rücken, das müssen da schon die gegnerischen Fans machen. Und insofern, so, glaube ich, muss man diesen entpsychologisierte Begriff von Erwartungen verstehen. Das ist ein bisschen heikel, finde ich, diese Formulierung. Wieder mal. Sehr subjektnah. Man muss dann immer dazu sagen, ist aber anders gemeint.
Ja, ich denke dabei, aber so wie jetzt hier Kommunikation bestimmt eben ist, was war das? Information, Mitteilung?
Zu unterscheiden und eine dieser beiden Seiten anzuschließen, ja, durch eine weitere.
Und ich finde, das ist dann eher diese Art der Struktur, also was hier jetzt Erwartung genannt ist, wiederum eine Bedingung dafür, dass Kommunikation überhaupt in Gang bleibt, indem ich eben immer wieder auch ja eben nachfrage und so weiter, ist meine Erwartung passend gewesen. Also in diesem Beispiel mit Schalke und Dortmund, wäre das dann eben auch Kommunikation, weil die Meldung kommt zurück? Nee, nicht okay. Ne? Also, und wäre das nicht so, dass es da eine Erwartung gibt, die entweder bestätigt oder enttäuscht werden kann, wäre es mucksmäuschen still, ne? Also im Stadion, in der Arena.
Das mit den Schalke-Fans, das hat unseren lieben Freund den Hartmut getriggert und er schreibt, ich probiere es mal parallel, ob das mit der Galerie schon geht. Autopoiesis und Erwartungserwartungen als Limitationen. Situationslogik und Kausalität. Ja klar, Kausalität. Getragen von Subjekten, die was erwarten und so weiter, mit unintendierten Effekten wie bei Sitten, Schalke und die Fans. Sehr schön, dass da noch Kommentare vom Hartmut reinlaufen.
Ja, wo denn? In Twitter oder hier?
Ja, Hartmut kennt das Kommentieren auf YouTube noch nicht. Das erklären okay. Wir ihm noch bis nächstes Mal. Und deswegen habe ich es jetzt auf Twitter vorgelesen.
Danke.
Nee, so. Er schreibt noch also doch MSE, was seine Theorie ist. Naja, okay, das müssen wir jetzt ja nicht vertiefen, dass wir das vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich würde vorschlagen, dass ich mal weiterlese.
Einfach sehr gerne, Augenblick.
Sofern nur Erwartungen bestimmt sind, kann man unbestimmt lassen, ob sie im Einzelfalle bestätigt oder enttäuscht werden. Solange die Bestimmtheit des Erwartens Bezug nimmt auf konkrete Kontexte der Kommunikation, ist es zugleich hochwahrscheinlich, jedenfalls nicht weithin offen, dass sie sich erfüllen werden. In dem Maße aber, als es wissenschaftliche Begrifflichkeit ermöglicht, hypothetische Erwartungen relativ kontextfrei zu formulieren, kann dieser Bedingungszusammenhang von Bestimmtheit und Unbestimmtheit ausgereizt werden. Ähnlich wie in der Wissenschaft die Bestimmtheit, ähnlich wie in der Wirtschaft die Bestimmtheit der Preise es ermöglicht, es unbestimmt zu lassen, ob zu diesen Preisen gekauft wird oder nicht, und die Preise nur aufgrund von Erfahrungen nachjustiert werden müssen, sind auch die theoretisch fixierten Hypothesen von einer Bestimmtheit, die es ermöglicht, Erfüllung oder Enttäuschung auszuprobieren, weil der theoretische Kontext es ermöglicht, aus beiden Erfahrungen die Konsequenzen in Bezug auf wahr bzw. unwahr zu ziehen. Insofern forciert die Ausdifferenzierung von Wissenschaft nur einen Zusammenhang, der schon im Alltagsleben beobachtet werden kann und der Bestimmtheit und Unbestimmtheit kombiniert, um damit ein laufendes Justieren von Wissen zu ermöglichen. Erst diese Hintergrundanalyse, die das Problem der Enttäuschung einbezieht, macht es möglich, diejenige Unterscheidung einzuführen, die uns helfen soll, den Begriff des Wissens zu präzisieren. Angesichts von Erwartungsenttäuschungen gibt es zwei entgegengesetzte Verhaltensmöglichkeiten. Man kann die Erwartung trotz der Enttäuschung kontrafaktisch festhalten oder sie aufgeben. Dies ist zwar keineswegs ein klares Entweder-Oder. Zumeist genügt eine leichte, nur auf die Situation bezogene Modifikation, eine Art Rückwärtskorrektur der gerade laufenden Erwartungen. Man bräuchte ein Fachwort, hielt es für geläufig, sieht am Zögern des Gegenüber eine Verständnislücke und schiebt eine Erläuterung nach. Rückwärtskorrekturen sind der Normalbehelf aller Kommunikationsprozesse, einschließlich Lesen, bei unerwarteten Wendungen. Damit wird jeweils die Situationsweise über die Erwartungen disponiert. Man braucht im Normalgang der Kommunikation also gar nicht zu entscheiden, ob man die zunächst benutzte Erwartung, die sich dann nicht bewährt, aufgeben oder weiterverwenden will. Die Situation hilft sich selbst und es werden gar keine überschießenden Struktureffekte abgezogen. Es kann aber auch sein, dass dies nicht ausreicht oder dass, aus welchen Zufallsgründen immer, der Kommunikationsprozess disponiert ist, eine Lehre zu ziehen. In diesem Fall muss die Kommunikation die strukturellen Konsequenzen irgendwie zum Ausdruck bringen. Sie wählt dann einen normativen Erwartungsstil, wenn sie meint, dass die Erwartungen auch im Enttäuschungsfalle durchgehalten werden sollen. weil sie berechtigt sind. Und sie wählt einen kognitiven Erwartungsstil, wenn sie zum Ausdruck bringen will, dass die Erwartungen im Enttäuschungsfall korrigiert werden müssen. Vielleicht mal bis hier.
Erinnert daran praktisch, Danke. Dass das Rechtssystem nicht daraus lernt, weil die Leute trotz Verbot dennoch klauen, dass man eben dann das Gesetz nachjustieren müsste, um es klauen zu erlauben, sondern die haben eben einen normativen Erwartungsstil und sagen, sie halten daran fest, obwohl die Leute klauen.
Genau, das ist diese kontrafaktische Stabilisierung.
Ich möchte noch gern die Fußnote 21 kurz vorlesen. Da geht es gerade hier um die Rückwärtskorrekturen, 21. Übrigens werden gerade solche Korrekturen in weitem Umfange unbewusst vollzogen. Ein Argument mehr für unsere These, dass es falsch wäre, das Funktionieren der Autopoiesis von Kommunikation auf die Subjektivität der beteiligten Bewusstseinssysteme zurückzuführen. Fand ich nur gerade...
Ähnlich wie ja auch das Nichthandeln als Unterlassung kommunikativ beobachtet werden kann. Und insofern ist eben keine 1-zu-1-Entsprechung gibt zwischen Vorgängen Bewusstsein und was in der Kommunikation da thematisiert wird. Es kann in der Birne gar nichts vorgehen und trotzdem wird das thematisiert durch Kommunikation. Ja. Deswegen, dass sozusagen nicht in dem, was in den Gehirn oder in dem Bewusstsein abgeht, darin nicht aufgeht, sondern Kommunikationssysteme, ähnlich wie bei den Alois Hahn-Vorlesungen, die er im Twitter da besprochen hat, man könnte sie auch handfest beschreiben als eine Sammlung von Rollen. So dass man weiß, was jetzt zu tun ist im nächsten Moment beispielsweise. Ne? Und Skripte und all diese Sachen, die andere Soziologien so bearbeiten, also ähnlich konditionierend wirken eben Systeme. Und das ist ja mit der Unterschied ein bisschen zu dem, was der Hartmann parallel, glaube ich, gerade in Twitter geschrieben haben. Also das wäre der Unterschied.
Ja, interessant ist, dass er diese Unterscheidung, der normative Erwartungsstil und eben der kognitive, dass er genau den auch in das Recht der Gesellschaft macht, um eben Recht zu beschreiben, als die normative Stabilisierung, kontrafaktische Stabilisierung von Erwartungen. Und dass es eben sich deutlich unterscheidet von dem, wenn der andere jetzt so reagiert und meine Erwartungen enttäuscht, dann lerne ich halt, dass ich es beim nächsten Mal gleich anders mache. Nee, dann gibt es eben auch Erwartungen, wo man sagt, nee, die sind aber normativ und die stabilisieren sich auch dann, wenn sie enttäuscht werden.
Im Wissenschaftsbetrieb, weil der ja organisiert ist, gibt es natürlich beides. Aber ich denke, dass er vor allem das damit vorbereitet oder es findet sich ja die ganze Zeit schon diesen fallibilistischen Zug seiner Erkenntnistheorie. Ne? Das wird dem Hartmut sehr gut gefallen. Das ist ziemlich nah an dem, was der Popper ja auch sagt. Also man kann nicht wissen, wie es ist, nur wie es nicht geht, wird einem von der Welt sozusagen gezeigt. Und insofern kann man auch aus fehlgegangenen Experimenten, also aus Enttäuschungen eben verdammt viel lernen, weil man weiß, so geht es schon mal nicht. Ne? Das ist ja ganz wichtig, weil sonst würde sich ja Wissenschaft sofort verkanten, wenn man sich das erste Mal geirrt hat. Ne?
Mir wertvoll war noch hier oben jetzt zum Ersten oder eine Konkretisierung, was unter Wissenschaft ich verstehe darf hier, wissenschaftliche Begrifflichkeit ermöglicht es, hypothetische Erwartungen relativ kontextfrei zu formulieren. Ne? Also die Begrifflichkeit, die wissenschaftliche, kann diesen Bedingungszusammenhang von Bestimmtheit und Bestimmtheit dann ausgereizt werden. Weil wir aus diesen Kontexten, die so in der Alltagskommunikation das bestimmen, kommt ja hier irgendwo Alltagsleben, wo wir das eben ja unbewusst meistens hinkriegen, also ohne Bewusstsein absichtsvoll das macht, dass die Kommunikation weitergehen. Das unterscheidet sich dann eben hier bei aller Herkunft eben auch aus dem Alltagswissen, wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliches Verstehen. So verstehe ich das hier. Genau. Das nehme ich davon noch mit. Also das ist nicht...
Ein Bezug dazu, das ist ja ein Motiv, das in einer philosophischen Richtung, die aus meiner Heimatstadt kommt, weswegen ich sie natürlich schätze, den Erlanger Kunstoptimismus eine große Rolle spielt, dass Wissenschaft eine luxurierte Praxis, so nennen die das, ist, die aus handwerklichen Praxen eben hochgezüchtet ist quasi. Mhm. Während der Handwerker, wenn er seine Werkzeuge macht oder Flächen poliert und all diese Vorgänge macht, ja dazu keine Theorie braucht, sondern es muss einfach nur reproduziert werden, so dass sein Werkzeug funktioniert, also sein Handel damit gelingen muss, entsteht Wissenschaft, indem sie eben sich von solchen Kontexten löst und über die Fläche an sich auf einmal anfängt nachzudenken.
Ne? Genau.
Sieht aus.
Konstantin, bist du schon
an Bord? Ja, ich bin da.
Genau, du raschelst die ganze Zeit, jetzt könntest du weiterlesen.
Stimmt mit gar nicht. Weiter. Ich höre das gar nicht. Nein, Spaß.
Wir sind auf Seite 138.
Ja, ich hätte jetzt noch ganz viele verstreute Bemerkungen, aber ich kann nicht einfach so reinplatzen, so relativ kontextfrei jetzt meine.
Nee, erst muss man lesen, richtig. Dann darf man reden, genau.
Richtig. Und dann... rekonstruieren. Mit Hilfe dieser Unterscheidung soll Wissen definiert werden als kognitiv stilisierter Sinn, während wir normativ stilisierten Sinn als Recht bezeichnen wollen. Obwohl keineswegs alle Erwartungen in dieser Weise vorklassifiziert werden, lässt sich die Tragweite dieser Unterscheidung für prekäre Erwartungen kaum überschätzen. Wir greifen, um das zu verdeutlichen, auf eine allgemeinere Theorieebene zurück. Alle autopoetischen Systeme sind selbstregulative Systeme. Sie sind, wie Heinz von Förster sagt, laufend mit dem Errechnen von Regelmäßigkeiten beschäftigt. Das kann nur aus Anlass von Irritationen geschehen, die sich an bereits regulierten Erwartungen als Störung, Enttäuschung usw. abzeichnen. Ohne Störung, also keine Ordnung. Dabei kommt es nicht auf die für einen Beobachter objektiven Diskrepanzen zwischen System und Umwelt an, sondern nur auf das, was im System registriert und in die Form einer Irritation gebracht worden ist, werden kann. Die Bewertung dieses strukturbildenden Modus der Selbstregulation beruht nicht zuletzt darauf, dass es für den Umgang mit Irritationen nicht nur eine, sondern zwei Meta-Regeln gibt. Der eine lautet, ändere die Struktur, sodass die Irritation als strukturkonform erscheinen kann. Die andere lautet, halte die Struktur fest und externalisiere deine Enttäuschung. Rechne sie einem System der Umwelt zu, das sich anders verhalten sollte. Im ersten Fall wird die Erwartung kognitiv modalisiert, im zweiten Fall normativ. Rejiziert vielleicht, aber das hat jetzt kein Verb dazu. Insgesamt panzert sich das System auf diese Weise gegen Änderungsdruck und stellt intern nochmals zur Wahl, wie es auf Irritationen reagieren will. Auf diese Weise wird bei zunehmender Komplexität und bei damit zunehmender Irritationssensibilität immer noch ermöglicht, dass das System Regelmäßigkeiten errechnen kann. Was die eine diese Metaregeln sedimentieren lässt, nimmt die Form von Wissen an. Wissen ist mithin das Sediment einer Unzahl von Kommunikationen, die kognitive Erwartungen benutzt und markiert hatten und mit ihren Resultaten reaktualisierbar sind. Da die Unterscheidung zentrales Definitionsmerkmal ist, führt dieser Ausgangspunkt uns zu der Aussage, dass es Wissen nur gibt, wenn es Recht gibt und umgekehrt, und dass beides auf einem in dieser Hinsicht undifferenzierten Sinnfundament aufruht, bei dem es nicht nötig oder nur situationsweise nötig oder nur unerinnerbar nötig gewesen ist, die Unterscheidung zu markieren, ob man im Enttäuschungsfalle die Erwartung ändern, also lernen will oder nicht. Ich glaube, ich mache hier mal kurz einen Cut.
Ja, super.
Es ist wahnsinnig interessant zu sehen, dass dieses Argument mit dem kognitiv stilisierten Sinn und dem normativ stilisierten Sinn eigentlich die heutige Artificial Intelligence-Diskussion überschreibt. In der Hinsicht, dass KI-Systeme, also bevor es die Transformer gab, also so vor 2012 und so weiter, ja eher einen normativ stilisierten Sinnbegriff gepflegt haben, in dem Sinn, dass sie immer wieder versucht haben, zu Rekursionsschleifen auf schon vorher Bekanntes herzustellen und immer mit der Historie arbeiten. Ja, also die Suchmaschinen sind ja immer nur in die Vergangenheit ausgerichtet und versuchen dann zu inferieren, was sie dem Suchenden als Nächstes anbieten könnten. Und dann muss man Selbstständige dann zurückrudern, um seine zukünftigen Vorschläge irgendwie dann zu mitigieren und glatt zu bügeln. Aber das ist nochmal, das ist.
Genau, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, aber gerade ja. um daran anzuschließen, ich finde das einfach großartig, wie er hier von dem Satz ausgeht, mit Hilfe dieser Unterscheidung, also eben kognitiv und normativ, mit Hilfe dieser Unterscheidung soll Wissen definiert werden als kognitiv stilisierter Sinn, während wir normativ stilisierten Sinn als Recht bezeichnen wollen. Und er geht ja dann sogar noch weiter und sagt eine Seite später, dass es Wissen nur geben kann, wenn es schon Recht gibt. Das ist schon mal eine starke These.
Ja, das ist die natürliche Abfolge. Also, dass man, es gibt ja so von W. Gordon Childe, glaube ich, das ist so ein britischer Anthropologe, der hat auch gesagt, also, sobald man irgendwo einen Tempel findet in einer Großgruppe von Menschen, dann kann man sagen, dass hier der Kern von Zivilisiertheit erwachsen ist. Und aus dem religiösen Fundament werden dann Rechtsregeln abgeleitet, die dann die Gemeinschaft stabilisieren. Und darauf dann können Wissensbestände generiert werden. Vorher ja nicht. Also das ist ja dann, da haben wir schon letzte Folge mal drüber geredet, durch die Antike, den antiken Ordnungsrahmen, dass der überhaupt erst Stabilisierungen und Regelmäßigkeiten etabliert.
Es braucht ja erstmal eine Umwelt, die einem erlaubt, Unsinn zu treiben, ohne dass gleich eine Priesterschaft oder die Soldaten kommen und sagen, unnützes Zeug, was machst du da? Es gibt eine göttliche Ordnung, erstens, zweitens, drittens, was machst du jetzt da? Also, ne? Also diese Rechtfertigungsgründe, die es auch immer wieder gibt, wenn Forschungsgelder knapp werden und so und Drittmittel und so, und dann Wissenschaft sich auch heute ja immer wieder als nützlich erweisen soll.
Ja.
Aber eigentlich
naja, das setzt aber schon einen sehr speziellen Wissensbegriff voraus. Ne? Es setzt voraus, dass man eigentlich erst von Wissen in der Moderne sprechen kann und schließt eben aus, dass man sagt, in der Antike gäbe es auch schon so eine Notation wie Wissen.
Naja, aber es gibt den Begriff Kognition noch nicht. Es gibt Kognoszere und dann Rekognoszieren.
Ja, das gibt's ja im ja. Die Leute in der Antike haben schon auch Kognition betrieben. Davon kann man schon mal ausgehen. Ne?
Also, ja, naja, gut. Na gut, es gibt ja die Janes-These von den Bicameral Mind, dass die eigentlich so um 3000 vor Christus alle noch so besoffen waren. Die Babylonier sowieso, weil die auch zu viel Alkohol konsumiert haben, weil Bier das einzig saubere Trinkwasser war und alle so leicht beschwipst waren. So von die ganze Gesellschaft praktisch so in so einem Zwischenzustand gelebt hat, wo noch gar nicht wirklich so auch der Schriftsinn noch gar nicht etabliert war. Das hatten wir auch schon mal diskutiert.
Aber es hat also Aristoteles oder Thomas von Aquin, wie auch immer, die haben die haben die Wissenschaft geliebt und sprechen ja auch davon und ärgern sich, wenn es unwissenschaftlich abgeht und so. Insofern, was da der Unterschied ist im Zuge der funktionalen Differenzierung ist, dass solche Wissensbestände aus dem Subjekt hinauswandern und eine autonome Systemrationalität ausbilden, die sozusagen gar nicht mehr verknüpft ist mit anderen. Dazu braucht es dann die Bewusstseine, die das sozusagen koordinieren. Aber es begegnet dem Bewusstsein wie widerfahren ist. Auf einmal geht es wissenschaftlich zu. Aber es heißt natürlich nicht, dass die Leute früher nichts gewusst hätten, nicht früher ganz genau gerechnet hätten oder beobachtet und all diese Sachen. Aber die haben eben ja auch anderes gemacht, weil sie selbst als Menschenträger sozusagen der Systeme eben damals der Schichten waren. Ne? Sie waren die
das Ausbauen. Ja, vor allen Dingen war die Produktion des Wissens eben noch inkludiert in andere Systeme, religiöse oder politische, und es ging nie Wissenschaft just um the Wissenschaft willen. Ne? Also das ist erst das Kennzeichen der Moderne.
Also diese Idiotie sozusagen, diese autonome Monotonie, das ist was, woran man dann die Moderne erkennt.
Genau, und der Faust, die Tragödie, zweiter Teil, ist ja dann diese Abschlussfigur, dass Faust sowohl der Schmied ist, also der Meister Alchemist, und gleichzeitig aber auch der sich über die Grenzen diese Limitationalität dann im Klaren ist, dass er eben dann irgendwie teuflische Hilfe braucht, um um wirklich in der modernen Welt zurechtzukommen und um dann Deichprojekte einzuleiten, also zivilisatorischen Fortschritt zu bringen, muss er über seine Kleinlichkeit der einfachen Welt des Bürozimmers dann hinaus, oder? So, also das gibt es, also Galileo und Kopernikus, die waren ja alle immer auf diesem Grenzbereich, dass sie versuchen wollten, das gesellschaftswertig zu aktualisieren, das, was sie herausgefunden haben. Aber mussten dann eben mit ganz vielen Repressionen rechnen, weil eben, wie André das gesagt hat, die Verträglichkeit also die Zumutung, Regelmäßigkeiten auf diesem Niveau dann durchsetzen zu wollen, dann an die kirchlichen Grenzen gestoßen sind und andere Sachen. So. Also das ist interessant zu sehen.
Ich bin näher am Text mit meinen Gedanken, die mir hier zukommen. Wir kommen von den Erwartungen, die enttäuscht oder bestätigt werden können. Und finde das sehr für mich jetzt gut rübergeleitet, dass eben das eine dann kognitiv normativ oder eben, wo der Abschnitt dann endet. Also entweder ich kann lernen oder ich kann darauf bestehen, dass es anders sein soll sozusagen. Das finde ich sehr schön beobachtet.
Ja, das ist auch ein wiederkehrendes Argument in der Pädagogik, also in der Erziehungswissenschaft von Luhmann, dass er eben sagt, dass das Verlernen auch schon ein Lernprozess ist. Und je besser man etwas verlernen kann, also seine normativen Wertungen zurücknehmen kann, fallweise, desto besser geht, ist es dann eben kognitiv modalisierbar.
Wichtig an der Sache ist eben, dass man sagt, Erwartungsstil. Wenn der Stil, an den sich die Bewusstseine ausrichten, orientieren müssen, in dem, was sie dann in diesem Stil erwarten. Also kommunikative Struktur, ne? Weil Kommunikation erwartet selbst, die hat auch keine Hoffnung, die ist auch nicht traurig, wenn was nicht klappt.
Ja, und dann
die Gefahr besteht aber bei diesen Formulierungen, dass das aber insgeheim man sich das so vorstellt. Ist mein, oder vielleicht ist nur mein Problem, aber ich ahne, wenn ich Texte lese von unseren Systemtheorie-Freunden und Freundinnen, dass die auch das Problem haben und manchmal nicht reflektieren.
Ja, es ist hier eine Bestimmung, ne? Wissen ist mithin das Sediment einer Unzahl von Kommunikationen, die kognitive Erwartungen benutzt und markiert hatten und mit ihren Resultaten reaktualisierbar sind. Ja. Es endet dann eben, ob man im Enttäuschungsfalle die Erwartungen ändern, also lernen will oder nicht. Für mich sehr hilfreich so formuliert, finde ich.
Aber man macht es sozusagen nicht mit sich selber aus, sondern man orientiert sich da an Formaten sozusagen. Denn es ist ja ohne solche Erwartungen, ohne solche Formen, ohne so Formate, in denen man sich orientiert, wäre es ja vollkommen überkomplex, womit man alles rechnen muss. Ne? Aber nachdem es einem ermöglicht, die ganze Welt in so einen szenischen Ablauf sozusagen dramaturgisch zu ordnen, ne? Es gibt das Aufstehen, es gibt das Lesen, es gibt die Diskussion und so, und man weiß dann schon, was zu tun ist, wieder so Theaterstücke, die eins am anderen aufgeführt werden. Und dieses Phänomen versucht der Luhmann eben mit dem Begriff des Systems beizukommen.
Ja, und mit dieser geologischen Metaphorik, ne? Also Sediment, Fundament, sedimentieren lassen. Und also das ist interessant zu sehen, dass das wieder dann auch schnell die Begriffsebene verlässt, um das hinüberzutragen.
Ja, dann lesen wir weiter, oder, Peter? Ja.
Gerne. Die Differenzierung von kognitiven und normativen Erwartungen, also von Wissenschaft und Recht, ist in der europäischen Tradition in der Tat am unwahrscheinlichen Falle, und zwar am Konfliktfalle, vollzogen worden. Sie setzt ein Abheben gewisser Kommunikationsprozesse vom Normalfunktionieren voraus. Dennoch hat das Problem in der griechischen Philosophie und speziell bei Platon eine sehr eigenartige Fassung erhalten, mit der die dafür angebotene Semantik auf ein bereits ausdifferenziertes rechtlich-politisches Stadtregiment und auf die darauf eingestellte Sophistik reagiert. Die Unterscheidung, die die Differenzierung einleitet, ist nicht die von Festhalten oder Ändern, nicht Lernen, Lernen, sondern hat unterschiedliche Wege zur Gewinnung von Ergebnissen vor Augen. Bei allen rechtlich oder politisch zu entscheidenden Konflikten geht es darum, den die Dritten für den eigenen Standpunkt zu gewinnen. Die Stadtgemeinschaft oder die Ämterstruktur ist der Zielpunkt der Bemühung und die Technik ist rhetorisch. Im dagegen gesetzten Wahrheitsinteresse geht es stattdessen darum, den Gegner selbst zur Zustimmung zu zwingen. Und die dafür entwickelte Technik heißt Dialektik. Beides ist schon nicht mehr Anrufung der Götter oder Ausgriff in eine externe Welt. Beides ist und bleibt Kommunikation. Beides sind schon explizit soziale Prozesse, die die Autopoiesis von Gesellschaft vollziehen und darin nach fremdreferenzieller Bestätigung suchen. Aber die Art, wie diese Bestätigung gesucht wird, setzt noch keine kosmische Autonomie des Gesellschaftssystems voraus, sondern formuliert das Recht ebenso wie das Wissen als in seinen besten Möglichkeiten Natur. Ich mache mal weiter, oder? Nicht deckungsgleich mit dieser Unterscheidung von kognitiv lernbereit und normativ nicht lernbereit ist eine weitere Unterscheidung, die ebenfalls zur Charakterisierung von Wissen herangezogen werden soll. Die von Erleben und Handeln. Es werden sich starke Überschneidungen ergeben, weil man beim Erwarten von Handlungen eher Anlass findet, sich normativ zu orientieren, als beim Erwarten von Erleben. Aber das betrifft jeweils das Handeln und Erleben der anderen. Und auch hier, wenn man nur geschichtlich und ethnografisch weit genug blickt, nicht zwingend. Auf sich selbst bezogen kann man sehr wohl normativ orientiert erleben, ebenso wie unter dem Primat kognitiver Interessen handeln, zum Beispiel Wissen suchen oder experimentieren. Die Unterscheidung von Erleben und Handeln orientiert sich am Problem der Kausalzurechnung. Von Erleben soll immer dann die Rede sein, wenn die Zustandsänderung eines Systems, Verhalten, dessen Umwelt zugerechnet wird. Von Handeln soll die Rede sein, wenn die Zustandsänderung eines Systems diesem selbst zugerechnet wird. Zurechnungen sind immer Beobachtungen eines Beobachters. Sie können von Beobachter zu Beobachter variieren. Das heißt, ein Beobachter kann als Erleben zurechnen, was ein anderer als Handlung sieht und umgekehrt. Auch Selbstbeobachtung ist möglich, sodass auch das sich verhaltene System sein Verhalten primär der Umwelt oder primär sich selbst zurechnen und damit eher als Erleben oder eher als Handlung qualifizieren kann. Und auch dies nicht selten in Diskrepanz zu den Beobachtungen und Zurechnungen anderer Beobachter. In solchen Fällen mögen für die Wahl der Zurechnungsrichtung normative Erwartungen ausschlaggebend sein, insbesondere Probleme der Verantwortlichkeit und der Schuld. Oder die Einsicht in Interessenlagen legt die Vermutung nahe, dass der andere gar nicht auf Erleben reagiert, sondern handeln will. Ich mache mal einen Punkt, weil das denn doch dicht ist. Aha.
Das also fand ich sehr interessant, wie er den letzten Abschnitt da abbindet mit so einem Ausgriff auf die griechische Philosophie und was sie dann eben, wie wir andiskutiert haben, von seinem modernen Wissensbegriff unterscheidet. Und ich fand das ganz interessant, dass er das eben, also dennoch hat das Problem der griechischen Philosophie und speziell bei Platon eine sehr eigenartige Fassung erhalten, mit der die dafür angebotene Semantik auf ein bereits ausdifferenziertes rechtlich-politisches Stadtregiment und auf die darauf eingestellte Sophistik reagiert. Also da nochmal so der Bezug dieses, wollen Sie jetzt die Wahrheit für 5 Drachmen oder für 30 Drachmen von mir wissen? Ne? Also finde ich einen sehr interessanten Move, den er da hier reinbringt, um das eben von der heutigen oder von der modernen Auffassung des Wissenschaftssystems, von der Unterscheidung von wahr und unwahr deutlich zu unterscheiden.
Wobei das Interessante ist, dass sozusagen die Idee, um es im Zusammenhang mit Platon nicht unironisch zu sagen, natürlich der Wahr-Falsch-Unterscheidung genau dort geboren wird. Vor diesem und sich sozusagen anfängt schon loszulösen von der sozialen situiert hat, nämlich die Sophisten, das waren ja keine bösen, gemeinen Kerle, die rumlügen wollten, sondern die hatten ja ein ganz anderes Anliegen. Da ging es ja um Selbstbehauptungskurse quasi. Sie gingen davon aus, dass wenn man in Verhandlungen ist, wenn man Rechtsstreitigkeiten hat, wenn man mit Gegnern, die irgendeinen Abgesandten in die Stadt schicken, verhandeln muss, dass man da mit allen rechnen muss und vom Schlimmsten ausgehen muss. Und deswegen, damit man nicht untergebuttert wird von bösen Feinden, die eh nur lügen und täuschen mögen, muss man rhetorisch fit machen. Also die rekursive oder ironische, fast paradoxe Figur der Sophisten ist ja, stell dir vor, du triffst auf jemanden wie mich. Was machst du dann? Und dann gab es sozusagen Kurse, die den Menschen, die Männer dort, die Bürger, fit gemacht haben, um da nicht völlig unterzugehen. Ja. Und die haben nicht gelogen um der Lüge willen und hatten auch nichts gegen, wenn es mit Wahrheit klappt, umso besser. Ne? Aber wichtig ist, dass du da am Schluss nicht am Galgen hängst, um es mal so zu sagen, ne? im Prozess. Und da hat der Platon oder Sokrates wird da berichtet, ganz andere Unterscheidungen ins Spiel gebracht.
Ne? Ja, aber das ist doch schön, was du da, super für mich, was du da sagst, sehr schön.
Ja, aber interessanterweise ist es ja eine, also um das jetzt nochmal aufzugreifen, also wenn Platon da referiert wird, möchte Platon ja selber versuchen, mit seinen Dialogen den Verdacht der Herabolistik auszuräumen und sich auf die maiotische Seite zu schlagen, also das sokratische Fragen aufzuwerten gegenüber dem, was die Sophisten machen, also diese zweckgebundene, kausal-zurechnungsrechtfertigende Art dann des Rechthabens
jetzt irgendwie zu soll wieder sozial eingespeist werden, weil er Bürger ja ist und eben nicht ein idiotischer Wissenschaftler wie dann in der Moderne, ne, der nicht links und rechts guckt sozusagen, auch nicht, sondern...
Genau, und das Interessante ist ja also, dass die ganze Tragödiendichtung ja dann auch eben nicht dazu verführt, dass man zu so einer Art republikanischen Vorstellung kommt, dass man... dass die Polis alles ist, ja, oder so wie das augustinische Rom dann so eine Selbstvergöttlichung dann stattgefunden hat, die ja durch diese zwei Phasentrennung in der Antike, also in der griechischen Antike, nicht so richtig zum Tragen gekommen ist, Gott sei Dank. Also interessant zu sehen.
Der Abzweigungspunkt, glaube ich, doch, ist denn sozusagen die Wurzel einer Spur, die dann bis in die Moderne führt, ist eben schon, es soll zwar sozial eingespeist werden, es wäre besser, wenn die Leute ethisch, vernünftig mit sich selbst im Einklang die Wahrheit sprechen, aber wenn dir das zum Nachteil gereicht, musst du trotzdem sozusagen bei der Wahrheit bleiben. Also auch wenn es schief läuft, auch wenn sich das sozial gar nicht auszahlt. Das ist ja, mir fällt nur gerade das Fachwort ein, das die Philosophen da verwenden. Der Foucault hat es ja auch so betont, dass die Rede zur Wahrheit, auch wenn es sich Kopf und Kragen kostet, dass das sozusagen durchzuziehen ist. Das ist meines Erachtens die Urkeim der Bedingung der Möglichkeit, dass sich das so verselbstständigt sozusagen.
Genau. Aber es ist schon irgendwie interessant, wie er hier doch recht holzschnittartig diesen Unterschied zwischen Rhetorik und Dialektik dann macht. Lest das mal vor, das fand ich irgendwie interessant. Die Stadtgemeinschaft oder die Ämterstruktur ist der Zielpunkt der Bemühung und die Technik ist rhetorisch. Im dagegen gesetzten Wahrheitsinteresse geht es stattdessen darum, den Gegner selbst zur Zustimmung zu zwingen und die dafür entwickelte Technik heißt Dialektik. Also da hat er mal wieder so einen interessanten, spitz formuliert Satz, mit dem er gleich mal Dialektik abräumt als eine Seitennotiz auf die Rhetorik. Also das finde ich schon
interessant. Nein, finde ich nicht. Er setzt es doch wirklich gegeneinander, die beiden Dinge. Also ich kann dich überreden zu etwas, ja, mit rhetorischen Mitteln. Und auf der anderen Seite, dagegen gesetzt, Wissen, Wahrheitsinteresse, geht es darum, dass ich dir etwas erkläre, demonstriere, zeige, so dass du es selbst drauf kommst und die Wahrheit dieser Aussage irgendwie mitträgst. Und das, die Methode dazu, die beschreibt der Dialektik.
Ja, ganz genau. Und das ist mein Punkt. Ne? Also Dialektik wird von Philosophen noch deutlich anders beschrieben als nur diese Technik, die er da gerade aufführt in diesem Gegensatz. Also das ist eine Verkürzung, die eine Holzschnitt ist. Ne? Das ist mal typisch wieder Luhmannsch, ganz spitz formuliert und der will einen Gedanken rüberbringen, der ja auch gar nicht falsch ist, ne? Aber wenn man das jetzt als eine Definition oder eine Begriffsbestimmung von Dialektik versteht, dann liegt
muss man doch falsch. Nicht.
Moment, im historischen Sinne trifft es durchaus, denn beim Platon meint und auch beim Aristoteles meint Dialektik tatsächlich das ordentliche Widersprechen. Also die ganzen Regeln der Argumentation zu beherrschen, das heißt bei denen Dialektik. Das hat noch nichts zu tun mit der neuzeitlichen Fassung von Dialektik, die man heute so hat und wie man so mit Hegel, Marx und Schlegel und so
verbindet. Ja, aber ist es nicht interessant zu sehen, ich würde genau dann diese hegelsche Form der Dialektik genau zwischen diese Erlebnis- und Handlungsunterscheidung dann setzen. Die dann Luhmann darauf dann irgendwie noch dann anhängt. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie er ja eigentlich auch schon seit den 60ern, also mit seinen Büchern und seinen Monografien vor allem, dann auch gegen diesen weberschen Handlungsbegriff dann gearbeitet hat. Und dass sich jetzt hier sogar noch verfestigt, dadurch, dass er die Wahl der Zurechnungsrichtung, normative Erwartungen bestimmt, aber nur die Erlebnisreduktion einzelner Beobachter wiederum überhaupt zu Erkenntnisfähigkeit dann verhelfen kann. Also die Einsicht der Interessenlagen legt die Vermutung nahe, dass der andere gar nicht auf Erleben reagiert, sondern handeln will. Also die typische Überreaktion. Ja, dass man, bevor man versteht, schon sofort anfängt zu erklären und sich und sein Erleben genau dann auf das runterbrichtet oder auf die Vergleichs- und Verrechnungsgröße rubriziert, die man gerade noch so beherrschen kann.
Ja, aber hier ist doch der. Ja, ich stimme dir gerne zu. Aber hier ist doch jetzt, wenn Erleben und Handeln kommt und ich mich frage, was meint er denn jetzt? Was will er? Jetzt sagt er eben, das ist ganz wichtig und zwar wegen der Zuschreibung, ne? der Kausalzurechnung. Wenn ich etwas meine zu erleben, bin ich eben nicht schuld. Wenn ich handle oder etwas als Handeln erlebe, dann kann ich das eben auch Kausalzurechnung jemandem zurechnen. Und da kommen wir ja
also praktisch
ja her gerade. Ne?
Aber da ist ja niemandem mit geholfen, wenn man das wieder personalisiert. Das hatten wir doch die ganzen letzten 100 Seiten. Dass wir.
Ich weiß es, aber hiermit macht er doch dann deutlich, wie es zu Kausalzurechnung kommt. Oder?
Nee, glaube ich nicht.
Er sagt einfach nur, dass in Kommunikation manches als Erleben thematisiert wird, manches als Handeln. Und das kann natürlich man für sich selber auch dann feststellen, sagen, ah ja, wenn ich vor allem im Erlebensmodus bin, dann widerfährt mir was und handle ich aktiv. Aber eigentlich meint es hier, dass hier die kommunikative Zurechnung ist. Es geschieht, was geschieht. Die Leute wursteln wirre mit den Händen, vielleicht haben alle epileptische Anfälle. Aber wenn nur irgendwie sich Kommunikation entwickelt, dass Äußerungen auf diese Sachen Bezug nehmen und die deuten als Mitteilung von Informationen, ja. Dann kommt da was in Gang und dann wird das entweder als Handeln dann gewertet. Warum, was machst du da? Warum tust du da so komisch zucken? Was willst du mir damit zeigen? Bist du Signalgeber auf dem Schiff vom Beruf sonst oder was machst du da? Ne? Und dann, oder es wird als Erleben gewertet, dann gehen Leute auf ihn, geht's dir schlecht und so. Also die Zurechnung ist Zurechnung durch Kommunikation. Ne?
Genau, das ist eben die alte Frage, was eben die Handlung eigentlich sozial macht. Ne? Und es ist eigentlich nur die Kommunikation darüber. Ne? Also genau diesen Unterschied kriegt man eben nur durch die Unterscheidung von Mitteilung und Information hin. Ansonsten eben nicht. Ne?
Was da auf diesem Bildschirm sozusagen die Kommunikation auftaucht, und an dem sich dann die Bewusstseine orientieren. Mhm. Und also indem sie sich orientieren, neue Sachen auf dem Bildschirm auftauchen, die sie aber trotzdem nicht in den Bildschirm reinschreiben können, sozusagen.
Ja, und eben nicht die Kompression, das direkt als Handlung auszuflacken. Also das ist ja hoch aktionistisch gedacht, dass man eigentlich immer dann schon wieder, also das hatten wir auch schon mehrmals, dass man die Zielvorstellung mit hineinnimmt in den Kommunikationsakt, ja, Speech Acts bei Searle. Und dass man dann eben nicht mehr diese Dreiteilung dieser Sinndimension sowieso nicht aufrechterhalten kann und dann aber auch eben nicht das Nachrichtenmodell, das Shannon Weaver oder so, also die ganzen kybernetischen Abstraktionsgewinne. Die werden alle aufgekündigt, wenn man immer wieder auf Handlung zurückkommt. Aber das wird er später noch ausführen. Also das kommt ja jetzt.
Also ich bleibe dabei. Also für mich ist das eine wichtige Stelle, die ich eben so mitnehme. Wenn die Zustandsänderung dem System zugerechnet wird oder eben handeln, wenn das System sich selbst für das, was sich ändert.
Theoriehistorisch bedeutsam ist an der Stelle übrigens auch, dass ein paar Monate vor Drucklegung der Luhmann in London waren, den Lemmy Kilmister getroffen hat, der ihm seine neuesten Modelplatten vorgespielt hat. Und da hat der Luhmann diese Schreibweise kennengelernt und dachte sich, das übernimmt er. Und seitdem schreibt er Zustandsende Rügen.
Ach so. Ich dachte, er hätte Mötley Crüe getroffen. Oder? Naja.
Dann lesen wir noch einen Abschnitt weiter, oder? Wir sind gerade so schön im Fluss.
Oder Blue Oyster Cult gibt es ja auch.
Also, okay, ich lese jetzt mal weiter. Silentium. Eine so komplexe und unsichere Begriffslage mag auf den ersten Blick als unnötig erscheinen. Wir sind Einfacheres gewohnt. Ja, da kenne ich jemanden, der da zustimmt. Die Tradition hatte eine ähnliche Unterscheidung an Fähigkeiten des Menschen oder später des Subjekts festgemacht. Sie hatte Denken und Wollen bzw. Verstand und Wille unterschieden. Das führt jedoch nur zu Aggregatsausdrücken für im Einzelnen ungeklärte Sachverhalte. Gerade operativ lassen sich Erleben und Handeln ja kaum unterscheiden, weil die Generierung von Verhalten immer eine sensomotorische Kooperation erfordert. Es geht also immer nur um eine artifizielle Klassifikation, eine simplifizierende Bestimmung, die einen Beobachter und Zurechnungsentscheidungen des Beobachters voraussetzt, aber dann, wenn sie selbst als Operation vollzogen wird, Konsequenzen hat. Diese Vorüberlegungen führen jedoch nicht ohne weiteres dazu, Wissen mit Zurechnung als Erleben zu identifizieren. Ähnlich wie die Unterscheidung kognitiv-normativ ist auch die Unterscheidung Erleben-Handeln Schema einer Beobachtung, also artifiziell, also nicht immer gefragt. Schließlich wird gerade auch Wissen dem Wissenden zugerechnet und Wissen ist auch möglich in Bezug auf eigene Zustände, eigene Handlungsbereitschaften, eigene Wünsche und Absichten oder jedenfalls ist das so, wenn man den Begriff normal und alltagssprachlich verwendet. Ähnlich wie die kognitive Komponente im Unterschied zur normativen, muss auch die Erlebniskomponente im Unterschied zur Handlungskomponente erst herauspräpariert werden, wenn Wissen in der modernen Form wissenschaftlichen Wissens entstehen soll. Wissenschaftliches Wissen muss besonderen Ansprüchen genügen, muss besondere Schwellen der Unwahrscheinlichkeit überwinden. Das erfordert ein Abstreifen normativer und handlungsmäßiger Implikate, eine Spezialisierung auf kognitive Strukturen und auf Umweltzurechnung, die man weder in einfachen Gesellschaften noch in unserem Alltag voraussetzen kann. Die im Wissen immer schon angelegten Möglichkeiten werden durch Wissenschaft selektiv entwickelt und auf dieser Selektivität beruht der Erfolg der Wissenschaften. Wir müssen uns an dieser Stelle mit dieser Feststellung begnügen und kommen später unter dem Gesichtspunkt des Sonderproblems des Kommunikationsmediums Wahrheit und der inhärenten Unwahrscheinlichkeit des Wissenschaftssystems darauf zurück. Vielleicht mal bis hier, weil das bindet das Thema gerade ab.
Phänomenologisch gesehen ist das ja auch wieder total einsichtig, dass eben gerade dass der Urgrund des Erfahrens eigentlich am unsichtbarsten geworden ist im wissenschaftlichen Prozess, also in dieser Selektivität und der Verfügungsgewalt darüber, dass man eben Neuigkeitswerte noch hinzuträgt, was ja immer unglaublich viele Erlebnisverarbeitungen voraussetzt. Also, dass man dem noch was hinzusetzen kann und theoretisch noch weiter abstrahiert und so. Das ist Das geht ja nicht
ein, und einen Punkt greift er nochmal auf, den der Franz schon im Vorkapitel angeteasert hatte. Gerade operativ lassen sich Erleben und Handeln ja kaum unterscheiden, weil die Generierung von Verhalten immer eine sensomotorische Kooperation erfordert. Also genau da an der Stelle muss dann Kommunikation in die Bresche springen, um das überhaupt unterscheidbar zu machen, was operativ sehr, sehr ähnlich aussieht.
Ja. Ja, aber es ist für mich ein Hinweis darauf, das eben als abstrakte Begriffsfassung zu nehmen. Ja, und nicht, dass ich das jetzt unbedingt immer so sauber trennen kann im Vollzug, im Alltag oder sonst was. Aber zur Betrachtung, also um mich dem zu nähern, was Luhmann jetzt ausführt, als Wissen, wie es weitergeht, dass es notwendig ist, diese Unterscheidung zu machen. So.
Naja, obwohl dieses sensomotorisch hier schon ein deutlicher Bezug ist, ne? Also zur Praxis im Alltag.
Ja, eben, aber die interessiert ja gerade nicht. Wir kommen ja auf wissenschaftliches Wissen da, oder da warte ich drauf, oder sagen wir so.
Ja, wobei eben, wie es der Konstantin gerade eben gesagt hat, praktischen Randbedingungen, sozusagen die Bedingungen, in denen ein Wissen entsteht, die werden heutzutage selten thematisiert, nämlich wie sich Erleben und Handeln für die beteiligten Wissenschaftler in der Umwelt des Systems ständig abwechseln müssen. Ne? Also ja. Man neulich habe ich gelesen über den Bridgman, einer der Begründer dieses operationalistischen Erkenntnistheorie oder Operationalismus, als Wissenschaftstheorie eher. Und die hatten so Hochdruckexperimente und deren selbstreferenzielles Problem zunächst einmal nur Messgeräte zu basteln, die diesen Druck in diesen Hochdruckkammern ausgehalten, dass sie die nicht mal kaputt gegangen sind dabei. Ne? Also sie wollten was messen und dabei sozusagen Opfer dieses Vorgangs selbst geworden. Und dann beschreibt er das und das klingt wie so ein Schrauber in der Garage. Die haben einfach wirklich gebastelt und dann mal das ausprobiert und das. Und dann nachträglich musste das immer rationalisiert werden. Dann hat man wieder, das fand ich ganz interessant, wie handfest sozusagen. Und die haben sich sozusagen die Finger schmutzig machen müssen. Ne? Das war mit Öl und Schmieden und sonst was. Und gar nicht mit Taschenrechner und auf dem Papier, sondern das war ganz handwerklich sozusagen zunächst einmal. Ne? Und das muss dann irgendwie übersetzt werden, aber in mathematisierter Form sozusagen, damit es dann wissenschaftlich überhaupt anschlussfähig ist. Ne? Ja. Weil das schreibt er in seiner Dankesrede, als er seinen Nobelpreis, glaube ich, bekommen hat. Aber diese Rede als Artikel wäre sozusagen für Wissenschaftshistoriker oder Soziologen interessant, aber physikalisch völlig irrelevant, weil man will ja nicht wissen, was er alles gemacht hat, so was rausgekommen ist. Ne?
Ja, also aber das ist sowieso etwas, was nie so richtig realisiert wird. Das ist ja eigentlich immer die kognitive Komponente und die Erlebniskomponente am Horizont der eigenen Theoriebildung dann zerschellen und dann kollabieren. Also, dass man dann nicht mehr weiter darüber hinaus kann. Ja, also man hat der Gegenstand und die geistige Zugriffsweise, die konvergieren und man ist dann davon selbst noch irritiert. Aber man hat eben diesen einen Erkenntnisdurchbruch dann vorzuweisen und ist dann praktisch blockiert für weitere Erlebnisreduktionen. Das ist ganz interessant zu sehen. Deshalb ist man ja, sind die Physiker meistens auch durch gewesen. Also Heisenberg, Einstein, Bohr, die ganze gesegnete Generation in den 20ern vor 100 Jahren, die haben ihre großen Entdeckungen zwischen 25 und 29 gemacht. Und danach.
Jeden Abend zur Post wird gehen und auch durch sein.
Genau, weil da das Erregungspotenzial am größten war. Und dann von 30 bis 60, die restlichen 30 Lebensjahre, die sie dann noch hatten, oder 40 oder so, da haben sie eigentlich immer nur nachgeweint, dass sie jetzt nicht mehr diese Erlebniskomponente herauspräparieren können, um das jetzt mal jetzt in diesem Luhmann-Sprech zu sagen. Also die haben es nicht mehr geschafft, sich so von diesen Theoriemodellen affizieren zu lassen, dass sie dazu selber konstruktiv noch mehr haben beitragen können. Und es gab dann offensichtlich so eine Blockade, die dann mit zu viel Handlungswissen dann entsteht. Wenn man schon zu viel Material angehäuft hat, wenn zu viele Apparate herumstehen, dann, genau, hast du gerade mit dem Bridgman, das war ja so ein Nachweis, der davon zog.
Ja. Also zumindest ein sehr origineller Gedanke, Konstantin. Ob man den jetzt empirisch wirklich halten kann, wenn man sich das anschaut. Aber
als da kommt auch
super. Dass das spezifisch ist, das leuchtet mir nicht ein, weil das Problem hat auch jeder Musiker, der mal einen riesen Hit hatte, und dann geht er nicht nochmal hin. Oder der Kroatien-Urlaub 73, das war wunderbar und das so schön wird es nie wieder. Also das Problem haben nicht alle Leute, so ist das Leben. Ne?
Ja, aber da kommen wir übrigens auch darauf zurück. Also jetzt, wo André sagt, origineller Gedanke, nee, den habe ich von Luhmann, der kommt ein paar hundert Seiten später. Paul Foreman, der hat Wissenschaftshistoriker, der über die Quantenmechanik in den 30ern, 20ern geschrieben hat, und der ist genau auf dieselbe Schlussfolgerung gekommen, dass eben die Virilität und die Fiebrigkeit der Umstände dazu geführt haben, dass so eine Theoriegenese dann überhaupt hat stattfinden können, dass das zusammengeflossen ist mit den politischen Umständen. Also dann, das wäre ja dann nochmal diese stärkere These, dass die Gesellschaftsstruktur diese Semantiken bedient. Also ist der Fußnote 27, die Wissenschaftstheorie ihre Grundlage dem Stande der Wissenschaft selbst verdankt. Und Theoriebildung und auch was wir Fakten nennen oder was wir dann Tatbestände oder Sachverhalte nennen, das ist ja alles eingefrorene Makrotheorien sind eigentlich, die man aber als solche nicht mehr rückübersetzen kann. Also die haben sich so stark sedimentiert, dass sie nicht mehr in ihrer Konstruiertheit.
Wenn man unterscheidet, würde jetzt unser Mitleser sagen, zwischen Entdeckungszusammenhang und Geltungszusammenhang.
Gründungszusammenhang, genau, ja. Ja. Das, von wem war das nochmal? Das hat doch irgendwie dieser, weiß ich gar nicht,
Panker, glaube ich. Sir
Panker. Genau. Ja, aber wir geben ja immer nur Möglichkeiten zur Recherche dann aus. Wir haben keinen Vorstellungsanspruch in der Hinsicht. Ja.
Peter, ich höre das nochmal an, was hier aber ohne Ton. Peter, das kommt nicht gut, wenn du ohne Ton sprichst.
Ja, okay, ich mache es halt aus, damit ich nicht so störe manchmal. Aber das, was gerade hier ihr besprochen habt, finde ich in diesem Satz dann eben wieder. Ne? Also das, also praktisch in dem Wort herauspräpariert werden. Das, was ich dann als Wissen für, wie es weitergeht, in der modernen Form wissenschaftlichen Wissens entstehen soll oder was ich sozusagen anerkenne als wissenschaftliches Wissen. All das, was ihr gerade gesagt habt. Ja, darum geht es hier gerade.
Ja.
Und ich bin immer wieder froh über den Bezug, wenn da auch mal Alltagswissen fällt, weil mir das in der Differenz dazu den Zugang irgendwie leichter macht.
Weil wir ja schon 11 Minuten über der Zeit, das versuche ich mal einen Abbinder, und zwar einen sehr, sehr schönen Kommentar vom Herrn oder von Herrn oder Frau Undisciplined. Vielen Dank an die Gruppe. Es hilft mir sehr beim Lesen dieses Buches. Das ist wirklich sehr schön. Das hören wir wirklich gerne. Und vielen Dank, dass auch mal solche Kommentare zu uns
reinkommen. Ich kann mein Exemplar versenden. Dann, ja. Nein.
Also in dem Sinne.
Unglaublich. Diese vielen Post-its, da hast du da reingepackt.
Ja, das ist alles ein System, das. Wow. Je nachdem, was ich gerade brauche. Das habe ich mit allen großen Monografien Luhmanns gemacht. Also ich kann das sonst nicht anders. Weil er schreibt ja genau so. Aus einer Zettelwirtschaft muss wieder eine neue Zettelwirtschaft
Offensichtlich, ja. In diesem Sinne, ein schönes Schlusswort, eine neue Zettelwirtschaft.
Bis dann.